Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Bastian Brandau herzlich willkommen. Strahlende Gesichter gab es heute in Deutschland hunderttausendfach. Grundschulen und Kitas haben in vielen Bundesländern wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb gestartet. Am Abend kam dann noch die Neuigkeit, die auch das Personal in den Grundschulen und Kitas freuen dürfte. Sie werden in der Impfreihenfolge hochgestuft. Wer an einer Grund- oder Förderschule oder in einer Kita arbeitet, soll noch ab dieser Woche zur Impfgruppe 2 gehören, so der Beschluss der Runde der Gesundheitsminister und Ministerinnen. Stefan Hulecek, CSU, bayerischer Gesundheitsminister und derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, sagte am Abend im Bayerischen Rundfunk:
Das gilt jetzt relativ schnell. Der Bundesminister hat zugesichert, dass er die Verordnung anpassen wird. Ich denke, das wird im Laufe der Woche noch passieren. Und die Impfung hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung ist. Und begründet ist es natürlich darin, dass man in diesen Schulen den Kontakt nicht so vermeiden kann, beziehungsweise den Abstand nicht immer so einhalten kann. Und deswegen waren wir der Meinung, das ist gut und wichtig, jetzt die Priorität zu ändern.
Wir berichten über die Grundschulöffnungen und zur Situation in den Kitas auch ein Interview mit Barbara Nolte vom Verband Erziehung und Bildung. Für Großbritannien kündigt Premierminister Johnson einen Stufenplan zur Öffnung an. In den USA wird der inzwischen mehr als 500.000 Corona-Toten gedacht. Die EU-Außenminister beraten bei ihrem Treffen über ein strengeres Vorgehen gegen Russland. In Myanmar streiken die Menschen nach dem Putsch. In Spanien demonstrieren Tausende nach der Verhaftung des Rappers Pablo Hasél. Kitas und Schulen sollten offen bleiben. Das war eine Lehre aus dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr. Doch vor Weihnachten dann die Kehrtwende, die Vollbremsung, als bundesweit Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben mussten wieder. Die Folgen waren pädiatrische Verbände, sind für die Entwicklung gerade der jüngsten gravierend. Die Regelungen sind in den Ländern unterschiedlich, aber in einer Mehrzahl der Bundesländer durften heute die Kinder wieder in Kitas und in die Grundschulen. Jürgen König meldet sich aus Berlin.
In 10 Bundesländern können Kinder jetzt wieder zur Schule gehen, begleitet von vorsichtigem Optimismus der politisch Verantwortlichen. Etwa Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD. Sie findet es richtig, die Schulen jetzt Schritt für Schritt zu öffnen, trotz steigender Inzidenzwerte. Wichtig sei es, dabei differenziert vorzugehen, sagte sie im ZDF.
Wenn es einzelne Regionen, Gebiete gibt, in denen die Inzidenz unverhältnismäßig steigt, wenn es Mutationen gibt, die auftreten, dann muss natürlich wieder geschlossen und zurückgefahren werden. Aber überall dort, wo die Inzidenz in einem Rahmen ist, der als vertretbar auch gilt, werden wir darauf achten müssen, dass eben ein Mix aus eben den Hygieneregeln plus einem vermehrten Testen plus Impfen, sobald es geht, möglich ist.
Nötig sei auch, so Giffey, das Personal in Schulen und Kitas nun möglichst schnell zu impfen und dafür die Impfpriorisierung zu ändern. Genau das sieht ein Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor. Danach sollen Lehrkräfte an Grundschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas von der 3. in die 2. Gruppe der Impfreihenfolge vorgezogen und damit früher gegen das Coronavirus geimpft werden können. Für einen Umgang mit dem Coronavirus jenseits des Lockdowns warb heute ein Bündnis aus Kultur, Sport und Wissenschaft. Andrea Zietschmann, die Intendantin der Berliner Philharmoniker.
Ja, die Erfahrung nach fast einem Jahr Leben mit Corona hat uns deutlich gemacht, den Tag X wird es nicht geben, an dem alles wieder wie vorher sein wird. Wir müssen also einem dynamischen Prozess begegnen, wir müssen Wege finden und definieren, das Leben auch mit Corona, so gut es geht, für die Gesellschaft, für uns zu gestalten.
Fast 40 Institutionen haben gemeinsam ein detailliertes Basiskonzept erarbeitet, das wissenschaftlich fundiert kulturelle und sportliche Großveranstaltungen unter Beteiligung von Zuschauern möglich machen soll, unter strikten Auflagen von der Veranstaltungsorganisation bis zu Hygienemaßnahmen. Der Umweltmediziner Georg Christian Zinn.
Wir sehen jetzt eine deutlich veränderte Situation, die im Gegensatz vor der zweiten Welle. Die medizinischen Bereiche, die Intensivstationen sind nicht mehr so belastet. Wir sehen, dass ein Großteil der schutzwürdigen Bevölkerungsgruppen mittlerweile durchgeimpft sind. Also diese reinen Inzidenzzahlen werden und müssen an Bedeutung verlieren. Darauf fußend möchten wir ein Angebot machen mit medizinisch-wissenschaftlicher Expertise, wie wir eben Zuschauer und Gäste wieder in die jeweiligen Spielstätten oder Stadien reinbringen können.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte am Nachmittag die Bedeutung internationaler Solidarität bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bei einer gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros sagte Steinmeier, Impfstoffe gegen Corona würden auf absehbare Zeit ein knappes Gut sein. Zwar sei jede Regierung zuerst ihrer Bevölkerung verpflichtet, doch dürfe dabei die internationale Dimension der Pandemie nicht aus dem Blick geraten.
Auf dem Spiel steht die Frage, in welcher Welt wir nach der Pandemie leben wollen. Verweigern wir die nötige Solidarität, dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere Länder dieses Vakuum mit frühen Lieferungen für eigene Zwecke nutzen. Die Pandemie ist auch ein geopolitischer Moment mit enormen Folgen für unsere Zukunft und die Rolle, die wir in der Welt nach der Pandemie spielen.
Der Umgang mit den weltweiten Folgen von Corona sei auch eine Frage der Menschlichkeit, so der Bundespräsident, und eine Frage nach unseren eigenen Maßstäben und inwieweit wir uns an ihnen messen lassen.
Der Bericht aus Berlin von Jürgen König. Und über die Öffnungen der Kindertagesstätten konnte ich vor der Sendung mit Barbara Nolte sprechen. Sie leitet eine Kita in Nordrhein-Westfalen und ist Leiterin des Referats für Erzieherinnen im Verband Bildung und Erziehung in Nordrhein-Westfalen. Ich habe sie zunächst gefragt, wie sie diesen ersten Tag nach rund 2 Monaten Schließung erlebt hat.
Ich habe heute den Tag natürlich so erst einmal mit viel freudigen Kinderaugen erlebt und auch vielen freudigen Elternaugen. Alle freuten sich, zurück in die Kita zu kommen. Es war eine große Anzahl, was mir auch viele Kolleginnen bestätigt haben aus anderen Einrichtungen, dass viele Kinder und Familien die Kita wieder nutzen und dem Tag auch entgegengefiebert haben und auch sich unendlich freuten, ihre Freunde wiederzusehen, ihre Erzieher wiederzusehen. Und es war einfach nur spannend zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder teilweise zurückkamen und ja auch wieder in das Gruppengeschehen eintauchten.
Dass es wichtig ist für die Entwicklung der Kinder, das ist unbestritten und natürlich auch eine Entlastung für die Eltern. Wie sieht es aus Sicht des Kita-Personals, das Sie ja vertreten? Welche Probleme hatten Sie da vielleicht auch vor der Öffnung und mit welchen Problemen sehen Sie sich auch an diesem und nach diesem ersten Tag konfrontiert?
Für das Kita-Personal ist es so ein Stück Licht und Schatten. Licht habe ich gerade beschrieben, die Kinder, die zurückkommen, und das ist ja auch das Kerngeschäft der Kitas, die Kinder auf ihren Bildungswegen zu begleiten, zu betreuen und zu unterstützen und ihnen einfach vielfältige Möglichkeiten des Erlebens, Erfassens und Begreifens zu ermöglichen, zu forschen, neugierig zu sein, Freude zu haben, soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln und so vieles mehr. Gleichzeitig ist es aber auch der Schatten, der so über dem schwebt und der begleitet uns jetzt fast ein Jahr, nämlich das Thema Corona. Die Kolleginnen in den Kitas arbeiten unter großen Auflagen. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass wir in ganz klaren Gruppensettings arbeiten, die voneinander getrennt werden. Das Personal wird diesen Gruppen fest zugeteilt und wir haben den eingeschränkten Regelbetrieb seit heute. Vorher hatten wir den eingeschränkten Pandemiebetrieb mit dem Appell an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Dies bedeutet jetzt, dass vorher weniger Kinder in den Kitas da waren, im eingeschränkten Pandemiebetrieb circa 20-80% in einigen Einrichtungen. Im Durchschnitt waren es etwas mehr als ein Drittel. Diese Zahl hat sich heute deutlich gesteigert und das bedeutet eben, dass zwischen 10 bei den ganz kleinen oder 20-25 Kinder bei den größeren Gruppen in einem Gruppenraum sind. 2-3 Erzieherinnen und die Kolleginnen können keinen Abstand halten zu den Kindern. Das heißt, die Kolleginnen tragen keine Maske im direkten Umgang miteinander, außer wenn sie zu Erwachsenen untereinander den Mindestabstand nicht einhalten können. Es muss gelüftet werden, es muss die Hygiene eingehalten werden, Tische abgewischt werden. In Nordrhein-Westfalen haben wir dazu Unterstützung Alltagshelfer. Das hat das Land gut organisiert. Dort, wo die Alltagshelfer eingesetzt sind, gibt es eine gute Entlastung im Bereich der Hygiene. Aber das ändert nichts an der Aufgabe, für die Kinder da zu sein und hier mit den Kindern eng zu arbeiten und immer wieder im engen Kontakt zu sein. Und da haben Kolleginnen natürlich Sorgen um die eigene Gesundheit beziehungsweise aber auch um die Gesundheit ihrer Familien.
Das heißt, es besteht ein Ansteckungsrisiko. Wie sieht es aus mit Schnelltests im Moment? Wie häufig können Sie sich per Schnelltest auf Corona testen lassen?
In Nordrhein-Westfalen wurde die Sequenz erhöht. Bisher war es so, dass wir uns bis Ostern 6-mal testen lassen durften. Zwischen Weihnachten und Ostern Mittlerweile ist es für die Erzieher so, dass wir 2 Tests pro Woche bekommen und die Kolleginnen, die dann auch freiwillig in Anspruch nehmen können.
Und wird das als ausreichend empfunden, 2 pro Woche?
Ja, es muss ja neben der Arbeit organisiert werden. In den wenigsten Fällen kommt jemand in die Kitas und nimmt die Abstriche dort ab. Ich denke, dann wäre die Teilnahme noch höher.
Und jetzt kam am Abend die Meldung, das wurde vorher schon diskutiert, dass Kita-Personal soll genau wie Lehrerinnen und Lehrer in Grundschulen eine Impfgruppe hochgestuft werden in Impfgruppe 2. Wie kommt das bei Ihnen an?
Das ist ein Wunsch vieler Kolleginnen gewesen, dass sie eher ein Impfangebot bekommen. Die Diskussion kam ja aus dem politischen Raum, dass man das sehr, sehr stark unterstützt. Es wurde auch von den Verbänden und Gewerkschaften zum Teil gefordert. Grundsätzlich ist es gut, denn wenn wir sagen, wir wollen offene Kitas, müssen wir alles tun, damit das pädagogische Personal auch gesund bleibt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es immer wieder so zu einer Diskussion um das Ranking kommt und die Sorge auch, gibt es Gruppen, die deswegen vielleicht zurückstehen sollen. Dafür sind die Nachrichten im Moment sehr frisch. Wie das tatsächlich umgesetzt wird, finde ich, muss man erstmal abwarten.
Aber wie kommt das an? Man öffnet die Kitas und entschließt am selben Tag, die gefährdeten Erzieherinnen und Erzieherinnen hochzustufen, anstatt man hätte das ja auch einen Monat vorher beschließen können oder sogar 2. Dann wären jetzt zumindest teilweise die Erzieherinnen und Erzieher geimpft.
Ich glaube, das ist ganz klar ein Erfolg der Gewerkschaften, die ganz klar immer wieder an den Gesundheitsschutz appelliert haben, dass man alles tun muss, um den Erziehern möglichst ein Angebot zu machen, dass sie sich auch geschützt fühlen. Und ich denke, in dieser Diskussion ist genau dieser Druck auch entstanden auf die Politik, dass hier eindeutig nochmal der Schritt nach vorne gegangen worden ist, zu sagen, okay, wir wollen offene Kitas, wir wollen offene Schulen, also gehen wir auch diesen Weg und überdenken nochmal die Impfreihenfolge.
Das heißt, das werten Sie auch als Erfolg der Gewerkschaften und Verbände, wenn man so will?
Eindeutig. Das würde ich schon als einen Erfolg sehen. Wobei natürlich dabei keine andere Risikogruppe hinten rüberfallen darf.
Sagt Barbara Nolte, Leiterin einer Kita in Nordrhein-Westfalen und Leiterin des Referats für Erzieherinnen im Verband Bildung und Erziehung in NRW. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit blicken wir nach Großbritannien, ein Land, in dem Boris Johnson im vergangenen Jahr eine recht sprunghafte Corona-Politik vorgegeben hatte. Auf die Erklärung, dass selbstverständlich die Familien gemeinsam Weihnachten feiern könnten, folgte der Rückzug und ein harter Lockdown im Dezember. Auch und vor allem, weil die Mutante B.1.1.7 sich stark verbreitete. Diese Variante wird oft auch als britische Variante bezeichnet, weil sie dort zuerst sequenziert wurde. Das allerdings liegt auch daran, das dürfte daran liegen, dass der zentral organisierte nationale Gesundheitsdienst NHS viel früher flächendeckend auf Mutanten getestet hat. Licht und Schatten in der britischen Corona-Politik also. Heute hat Boris Johnson einen langfristigen Ausstiegsplan vorgestellt. Aus London berichtet Christine Heuer.
Boris Johnsons Roadmap in die Freiheit ist lang. Sie besteht aus 4 Streckenabschnitten und sie steht unter dem Vorbehalt, dass sich die Zahlen in Großbritannien nicht wieder dramatisch nach oben entwickeln. Der Premierminister mahnt zur Vorsicht. Der Weg raus aus dem Lockdown müsse diesmal irreversibel sein. Auf keinen Fall dürfe man in die Lage kommen, das ganze Land noch einmal herunterzufahren. Das alles vorausgesetzt, sei so etwas wie Normalität, aber zum Greifen nah.
The end really is in sight.
Das Ende ist in Sicht. Ein miserables Jahr wird Platz machen für einen Frühling und Sommer, die ganz anders und unvergleichlich besser sein werden. Ende Juni soll fast wieder alles wie vor Corona sein in England. Dann fallen die letzten Beschränkungen. Sogar die Nachtclubs dürfen wieder öffnen. Zuerst aber sind die Schulen dran, dann die Außengastronomie, Museen und Sportstätten. Im April öffnen Einzelhandel und Friseure. Nach und nach sollen die Kontaktbeschränkungen fallen. Familien dürfen sich erst draußen treffen, später auch drinnen. Schwimmbäder und Fitnessstudios öffnen unter Sicherheitsvorkehrungen. Mit zunächst beschränkter Zuschauerzahl wird es bald auch wieder Open-Air-Konzerte und Sportwettkämpfe geben. Zwischen den einzelnen Phasen ist jeweils 5 Wochen Pause, Zeit zu kontrollieren, ob das Virus im Griff bleibt, Zeit, die Bürger genau zu informieren, was geht und was vielleicht doch noch nicht, Zeit auch, um notfalls vorübergehend doch wieder einiges dicht zu machen. Die Öffnung dauert, aber sie findet statt. Und das haben die Briten zu großen Teilen dem Impfen zu verdanken.
The vaccination program
has dramatically changed the odds.
Das Impfprogramm hat unsere Chancen dramatisch verbessert. Auf dieser Grundlage können wir jetzt weitermachen. Kurz vor Johnsons Auftritt im Unterhaus hatte die englische Gesundheitsbehörde erste empirische Daten über die Impfstoffe veröffentlicht. Demnach schützen BioNTech wie auch AstraZeneca davor, sich selbst und andere anzustecken. Bei BioNTech um 75% schon nach der ersten Dosis. Britische Wissenschaftler erforschen neue Mutationen und versprechen Aufbauimpfungen gegen sie schon im Herbst und Winter dieses Jahres. Der Epidemiologe Neil Ferguson.
The vaccines being rolled out now will give a good level of protection.
Die verimpften Stoffe schützen gut, besonders vor schweren Krankheitsverläufen. Das ist jetzt schon so. Und wenn wir die zweite Dosis geben und neue Impfstoffe, dann wird der Schutz noch besser. Das klingt alles so gut, dass die Opposition keinerlei Einwände hat. Labour-Chef Keir Starmer.
We have to tread very carefully. So I'm glad the Prime Minister spoke today of caution.
Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Deshalb bin ich froh, dass der Premierminister heute ausdrücklich von Sorgfalt spricht. Davon, die Zahlen zu beobachten und Hinweisen zu folgen. Das sind die richtigen Leitlinien. Ich sage, willkommen Wandel. Derselbe Keir Starmer hat Boris Johnson bislang immer als zu leichtsinnig und wenig konsequent kritisiert. Jetzt sind es die konservativen Hardliner in der eigenen Partei, die den Premier ermahnen und zu schnelleren Öffnungen drängen. Aber Johnson muss sie im Moment nicht fürchten. Dafür ist seine Corona-Politik neuerdings zu erfolgreich.
Parteiübergreifende Einigkeit beim britischen Corona-Öffnungsplan, der Bericht aus London von Christine Heuer. Es ist 23.26 Uhr, Sie hören die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk. Wir kommen zu unseren Berichten in Kurzform. Und auch darin geht es um die Corona-Pandemie. In keinem Land der Welt hat es so viele Corona-Tote gegeben wie in den USA. Joe Biden, seit rund einem Monat im Amt des Präsidenten, wird ihrer heute gedenken. Claudia Sarre.
Während die Neuinfektionen in den USA weiterhin drastisch sinken, nähert sich die Zahl der Corona-Toten einem neuen Rekordwert. Rund 500.000 Amerikaner sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 gestorben, mehr als im Zweiten Weltkrieg. In Gedenken an die Toten wird US-Präsident Biden gemeinsam mit seiner Frau Jill heute Abend vor dem Weißen Haus eine Schweigeminute abhalten und Kerzen anzünden. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Mann Doug Emhoff nehmen teil. Seit Mitte Januar sind die Corona-Neuinfektionen um rund 70% zurückgegangen. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen in den USA nimmt rapide ab. Dennoch ist die Inzidenz immer noch weitaus höher als in Deutschland. In Washington D.C. etwa liegt sie bei 105. Einige Wissenschaftler geben sich bereits vorsichtig optimistisch. Andere warnen wegen der Virusmutationen bereits eindringlich vor einer vierten Welle. Nun hängt es davon ab, wie schnell die Bundesstaaten die Bevölkerung impfen können. 13% der US-Amerikaner haben bereits ihre erste Impfung erhalten. US-Präsident Biden hat versprochen, dass die USA über genügend Impfstoff verfügten, sodass bis Ende Juli jeder Amerikaner geimpft sein könnte.
Und nach den aktualisierten Angaben der Johns Hopkins Universität hat die Zahl der Corona-Toten in den USA inzwischen die 500.000 überschritten. Ex-Präsident Donald Trump muss seine Steuerunterlagen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Das hat der oberste US-Gerichtshof angeordnet, Thorsten Teichmann.
Trump, der sich immer gerühmt hatte, in nur einer Amtszeit 3 Richterposten am obersten Gericht der USA besetzt zu haben, sieht sich einer massiven Niederlage gegenüber. Das Gericht lehnte seinen Einspruch ab und urteilte ein zweites Mal. Die Buchhalter des abgewählten US-Präsidenten müssen dessen Steuerunterlagen an die Staatsanwaltschaft in Manhattan rausrücken. Es geht insgesamt um den Vorwurf des Betrugs. Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen hatte zum Beispiel im US-Kongress ausgesagt, Trump habe den Wert von Immobilien bei den Steuerbehörden, bei Versicherungen und bei Banken entweder kleingerechnet oder aufgeblasen, je nach Geschäftsinteressen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem, ob Trump für seine Casino-Pleiten unrechtmäßig Steuern in Höhe von 73 Millionen US-Dollar abgeschrieben hatte. Es geht zudem um Steuervorteile für den Wohnsitz. Und natürlich um die mögliche Zahlung von Schweigegeld an zwei Frauen, die erklärten, Trump habe mit ihnen eine Affäre gehabt. Der Fall betrifft einen Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung. Eine der Frauen ist Stephanie Clifford. Sie hatte in einem eigenen Verfahren Trump Verleumdung vorgeworfen. Zuletzt hatte ein Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Auch der oberste Gerichtshof der USA entschied heute, eine weitere Berufung nicht zuzulassen.
Beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr hat es offenbar eine Art Amnestie für das Entwenden von Munition gegeben. Kai Küstner.
Von einer Bewährungschance für die Bundeswehr-Eliteeinheit hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wiederholt gesprochen. Nachdem beim Kommando Spezialkräfte immer neue rechtsextreme Verdachtsfälle aufgetaucht und die Einheit daraufhin umgebaut worden war. Doch angesichts neuer Enthüllungen gerät die Führungsebene des KSK erheblich unter Druck. Und damit auch jener Mann, der mit einem vielbeachteten Brandbrief im Frühjahr vergangenen Jahres Rechtsextremismus in seinem Verband eine klare Absage erteilt hatte und auf dem daher viele Hoffnungen ruhen. KSK-Chef Markus Kreitmeier. NDR und WDR hatten berichtet, dass Soldaten der Eliteeinheit unterschlagene Munition im Frühjahr 2020 straffrei hatten zurückgeben und in aufgestellte Boxen am KSK-Standort Calw hätten deponieren können. Sollte der KSK-Kommandeur für diese Munitionsrückgabeamnestie verantwortlich sein, ist nicht mehr nur er nicht mehr haltbar und muss zurücktreten, sagt jetzt der stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei Tobias Pflüger. Bei der Sammelaktion war dem Bericht zufolge mehr Munition zusammengekommen, als überhaupt vermisst wurde. Auch die Wehrbeauftragte Eva Högel forderte in der ARD lückenlose Aufklärung. Das Thema fehlende Munition wird diesen Mittwoch den Verteidigungsausschuss des Bundestags beschäftigen.
Beim Angriff auf einen diplomatischen Konvoi im Kongo hat es mehrere Tote gegeben. Darunter ist auch der italienische Botschafter Antje Dikans.
Im Osten des Kongo haben Unbekannte einen Konvoi des Welternährungsprogramms angegriffen. Der italienische Botschafter in dem zentralafrikanischen Land wurde dabei nach Angaben des Außenministeriums in Rom getötet. Außerdem sollen ein italienischer Polizist und der Fahrer des Wagens ums Leben gekommen sein. Von offiziellen Vertretern im Kongo hieß es, möglicherweise sei ein Entführungsversuch fehlgeschlagen. Das Fahrzeug der Delegation wurde demnach in einen Hinterhalt gelockt. Der Konvoi soll von Soldaten der UN-Blauhelm-Mission im Kongo geschützt worden sein. Im Osten des Landes gibt es zahlreiche Milizen, die um den Zugang zu wertvollen Bodenschätzen wie Koltan, Gold und Diamanten kämpfen. Sie terrorisieren die Bevölkerung, plündern und vergewaltigen. Der Botschafter war offiziellen Angaben zufolge seit 4 Jahren im Land. Die italienische Regierung erklärte, sie werde alles tun, um aufzuklären, wer für den Angriff im Kongo verantwortlich ist.
Umweltkatastrophe im Mittelmeer. Die Strände in Israel sind von einer Ölpest betroffen. Tim Aßmann.
Auf einer Länge von rund 160 Kilometern wurden Teerklumpen angespült. Israels Mittelmeerküste ist nahezu vollständig betroffen. Tausende Freiwillige sind weiter an den für die Öffentlichkeit gesperrten Stränden unterwegs und sammeln den Teer mühsam ein. Einzelne Helfer klagten danach über gesundheitliche Probleme. Die Behörden rechnen mit wochenlangen Arbeiten und fürchten jahrelange Folgen für die küstennahen Ökosysteme. Tote Tiere, darunter auch Meeresschildkröten, wurden gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge starb auch ein 17 Meter langer Finnwal, der im Süden Israels angespült wurde, an den Folgen der Wasserverschmutzung. Während das gesamte Ausmaß noch nicht absehbar ist, sprechen Experten bereits jetzt von der schlimmsten Umweltkatastrophe in der Geschichte Israels. Verursacht wurde die Teerverschmutzung vermutlich durch abgelassenes Öl aus einem Schiff. Die Behörden haben Hinweise auf eine Verschmutzung rund 50 Kilometer vor der Küste vor 10 Tagen. Mehrere Schiffe waren zu diesem Zeitpunkt in dem betreffenden Gebiet. Die Suche nach dem Verursacher dauert an.
Noch einmal in die USA. Nach der Kältewelle in weiten Teilen des Landes kommen jetzt hohe Stromrechnungen auf einige Haushalte zu. Arthur Landwehr.
$3.000, $5.000, sogar $16.000. So hoch sind die Stromrechnungen von Kunden in Texas, die in diesen Tagen im Briefkasten landen. Erst fiel wegen der extremen Kälte der Strom aus, jetzt zahlen sie bis zu $9 für jede Kilowattstunde. Die Ursache? Weil Gasleitungen einfroren und viele Kraftwerke stilllagen, schnellte der Strompreis an der Tagesbörse in die Höhe. Texas aber hat den Strommarkt so freigegeben, dass Kunden Tagespreise für ihren Haushalt zahlen dürfen. Oft profitieren sie davon, denn wenn Sonne und Wind sehr viel Strom liefern, fallen die Preise fast auf Null. Jetzt erleben sie die Risikoseite ihrer Verträge. Da viele Menschen diese Rechnungen nicht bezahlen können, hat die Regierung erst einmal verboten, ihnen deshalb den Strom abzuschalten. Es gibt Forderungen, dass der Staat Texas einen Teil der Rechnungen übernimmt. Aber dagegen gibt es Widerstand. Schließlich zahlen viele Kunden die üblichen Festpreise und damit sonst meist mehr als diejenigen, die auf niedrige Tagespreise gesetzt haben. Sie wollen als Steuerzahler nicht für die Verluste derjenigen einstehen, die sonst die Gewinne einstreichen.
Sie gelten als Wegbereiter des House und eine der einflussreichsten Bands in der elektronischen Musik. Nun haben Daft Punk sich offenbar getrennt. Katrin Hondl.
Epilog heißt das mysteriöse Video, mit dem Daft Punk auf YouTube ihre Trennung bekannt gegeben haben. Die beiden Musiker, die Gesichter wie immer unter Roboterhelmen verborgen, laufen durch eine Wüstenlandschaft, bis einer der beiden im Rücken des anderen den Knopf einer Zeitbombe drückt. Der Robotermann explodiert. Nach der Explosion folgt die eindeutige Botschaft, eingeblendet wie eine Grabsteininschrift 1993 bis 2021. Die Lebenszeit einer der weltweit erfolgreichsten Popbands. French Touch wurde der ekstatische House-Music-Sound von Daft Punk in den 1990ern genannt. Mit dem Song Get Lucky landete das Duo 2013 einen Welthit. Im Jahr darauf gewannen Daft Punk gleich 5 Grammys, darunter den für das beste Album, Random Access Memories. Das dürfte nun wohl auch das letzte Album des legendären Elektropop-Duos gewesen sein. In den sozialen Medien wurde das Ende von Daft Punk viel betrauert. Sogar Frankreichs Verteidigungsministerium twitterte, auch getrennt würde die Band immer im Herzen des Ministeriums bleiben. Am französischen Nationalfeiertag 2017 hatte eine Blaskapelle auf der traditionellen Militärparade die Musik von Daft Punk gespielt. Sie waren, schreibt die Zeitung Le Monde, die wichtigsten Botschafter der französischen Elektromusik.
Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst Samir Ibrahim zusammen.
Es ist eine verhaltene Stimmung an den Aktienmärkten zu spüren. Der Tagesverlierer im DAX sticht trotzdem heraus. Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero verliert im Tagesverlauf 6,8%. Einsamer Negativspitzenreiter. Der DAX beendet diesen ersten Handelstag der Woche mit einem Minus von 0,3% bei 13.950 Punkten. Denn an der Börse ist ein Schreckgespenst zurück, die Inflation. Zuletzt war sie in Deutschland teils negativ, jetzt kehrt sie zurück. Die Aktienmärkte belastet das, weil auf eine anziehende Inflation in der Regel mit steigenden Zinssätzen reagiert wird und Anleger ziehen ihr Geld dort ab, wo sie es in den Zeiten niedriger Anleihezinsen hingebracht haben, vom risikoreicheren Aktienmarkt. Gewinner gibt es trotzdem, denn die Zinsen steigen ja, weil es weltweit teils gute Nachrichten in Sachen Pandemie gibt. Auch wenn sie noch längst nicht ausgestanden ist, aber eine Branche schöpft Hoffnung. Die schwer gebeutelten Reisekonzerne sehen ein Licht am Horizont. Mit dabei sind natürlich die Aktien des Reisekonzerns TUI, aber auch Aktien der Lufthansa gewinnen im MDAX knapp 3,5%. Die des Flughafenbetreibers Fraport legen ebenfalls 3,5% zu. Papiere von Airbus gewinnen sogar über 4%. Es sind die zum Teil recht guten Nachrichten zu einem möglichen Ende der Einschränkungen und einem Erfolg der Impfkampagnen weltweit gegen die Pandemie. Und es sind übrigens auch diese Nachrichten, die zu dem großen Verlust des bisherigen Lieblings der Anleger im DAX führen. Denn der Essenslieferant Delivery Hero ist einer der Gewinner der Pandemie. Endet sie, könnte es auch mit dem Boom beim Liefergeschäft irgendwann vorbei sein.
Der Bericht von der Frankfurter Börse von Sami Ibrahim am Ende unserer Kurzberichte. Ein mit dem Nervengift Novichok beinahe getöteter Oppositioneller, der nach seiner Rückkehr in einem Schauprozess verurteilt wird. Der Fall des russischen Politikers Alexei Nawalny hat die Beziehung zwischen der EU und Russland weiter erschüttert. Die EU-Außenminister haben heute aus dem Fall Nawalny weitere Konsequenzen angekündigt. Vom Treffen der Minister, das auch eine Premiere für den neuen US-Außenminister war, berichtet aus Brüssel Bettina Klein.
Zum ersten Mal wendet die EU für den Fall Nawalny den im Dezember beschlossenen Menschenrechts-Sanktionsmechanismus an, nach dem Vorbild des amerikanischen Magnitsky Act. Er ermöglicht es, gezielt Personen zu sanktionieren, ohne dass gegen ein ganzes Land Strafmaßnahmen verhängt werden müssen, was politisch häufig schwieriger umzusetzen ist.
Die Beziehungen sind sicherlich auf einem Tiefpunkt, das kann man nicht anders bezeichnen, auch nach der Reise von Josep Borrell nach Moskau. Deshalb haben wir uns heute entschlossen, weitere Sanktionen zu verhängen, Einzelpersonen zu listen. Josep Borrell wird dazu jetzt formal einen Vorschlag unterbreiten Und ich gehe davon aus, dass der auch sehr schnell innerhalb der nächsten Tage beschlossen werden wird.
So Außenminister Heiko Maas nach dem Treffen mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. Die Rede ist von 4 Personen, die unmittelbar an der Gefangennahme und Verurteilung von Alexei Nawalny beteiligt waren. Schwieriger ist es aus Sicht der EU, den Nachweis im Falle jener Oligarchen zu führen, die unmittelbar davon profitieren, dass Nawalny zum Schweigen gebracht wird, da er deren Korruption hatte aufdecken wollen.
There is a shared assessment in the Council that Russia is drifting towards an authoritarian state and driving away from Europe.
Russland wird zunehmend zu einem autoritären Staat und treibt weg von Europa, wiederholte Josep Borrell seine Einschätzung, die der Europäische Rat geteilt habe. Borrell nannte 3 Prinzipien im Umgang mit Russland: Zurückweisen von Menschenrechtsverletzungen, Eindämmen von Desinformation und Cyberattacken, das Gespräch suchen, wo es im Interesse der Europäischen Union liege.
To push back, to contain and engage.
Ein überaus positives Gespräch habe es mit dem neuen US-Außenminister Antony Blinken gegeben, der per Video zum Treffen zugeschaltet war. Ein erster offizieller Austausch mit seinen europäischen Kollegen nach dem Regierungswechsel in Washington. Ein Highlight, so Josep Borrell. Der neue Fokus nicht nur auf einer Wiedervertiefung der Partnerschaft zwischen den USA und der EU, das gemeinsame Übernehmen der globalen Führerschaft wie in Fragen der Pandemiebewältigung, Kampf gegen den Klimawandel und Verteidigung der Demokratien, sondern geradezu herzergreifend mit einer menschlichen Komponente, die über die politischen Fragen hinausgehe.
Believe me, the conversation with the Secretary of State has been very positive and heart-touching. It was a human touch that goes further than just the political consideration.
Wir betrachten uns gegenseitig als die besten Partner, so Borrell. Eine der konkreteren Aufgaben im Augenblick ist die Rückkehr zur Nuklearvereinbarung mit dem Iran, der seinerseits sich wieder an das Abkommen halten muss. Dann werden auch die USA wieder in den Vertrag zurückkehren. Josep Borrell versucht, ein Treffen mit allen Seiten zu organisieren und gab sich vorsichtig optimistisch, dies könnte bereits in den nächsten Wochen gelingen.
Der Bericht aus Brüssel vom Außenministertreffen der EU von Bettina Klein. Bleiben wir bei der internationalen Politik. In Genf begann heute mit der Auftaktsitzung die Beratungen des UN-Menschenrechtsrats. Die werden rund 4 Wochen dauern und weitgehend per Videoschalte durchgeführt. Aus der Schweiz berichtet Dietrich Karl Meurer.
Videobotschaften statt Reden im Saal des Genfer Nationenpalasts. Wegen der Pandemie findet die mehrwöchige Sitzung des Menschenrechtsrats rein virtuell statt. Zum Auftakt nutzte eine Reihe von hochrangigen Staatenvertretern das Podium, um Menschenrechtsverletzungen offen anzusprechen. So auch Bundesaußenminister Heiko Maas, der auch einen Blick auf Deutschland warf und selbstkritisch sagte, es bleibe noch viel zu tun, bis die Gesellschaft der Bundesrepublik für alle Bürgerinnen und Bürger wirklich inklusiv, fair und gerecht ist. Scharf kritisierte Heiko Maas zum Beispiel China. Unser Bekenntnis zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lässt keinen Raum für die willkürliche Internierung ethnischer Minderheiten wie der Uiguren in Xinjiang oder Chinas hartes Vorgehen gegen bürgerliche Freiheitsrechte in Hongkong. Chinas Außenminister Wang Yi konterte später, die Tür nach Xinjiang stehe immer offen. Man lade die UNO-Menschenrechtskommissarin ein, Xinjiang zu besuchen. Gleichzeitig verwahre China sich dagegen, dass die Menschenrechte als Vorwand benutzt werden, um sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Als eine solche dürfte China wohl die Forderung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda bezeichnen, der sich extrem besorgt zeigte über den Umgang Russlands mit dem inhaftierten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Ich fordere die russischen Behörden auf, ihre internationalen Verpflichtungen zu erkennen und deshalb Alexei Nawalny und seine inhaftierten Unterstützer freizulassen. Als eines der drängendsten Probleme bezeichnete der britische Außenminister Dominic Raab die Lage in Myanmar. 3 Wochen nach dem Militärputsch. Die Menschenrechtssituation dort verschlechtere sich. Die Verstöße sind gut dokumentiert. Dazu gehören willkürliche Verhaftungen und drakonische Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Diese Krise stellt eine erhöhte Gefahr für die Rohingya und andere ethnische Minderheiten dar. Das Militär muss zurücktreten. Zivile Führer müssen freigelassen werden und die demokratischen Wünsche des Volkes von Myanmar müssen respektiert werden. Schon am Vormittag hatte der UNO-Generalsekretär gesagt, ein solcher Putsch wie in Myanmar habe in unserer modernen Welt keinen Platz. Antonio Guterres stellte die sich im Zuge der Pandemie verschlechternde Menschenrechtslage in den Mittelpunkt seiner Rede. Eine weltweite Gleichbehandlung bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Corona-Impfstoffe sei auch eine Frage der Menschenrechte. Das Versagen, einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten, ist ein moralischer Bankrott. Lediglich 10 Länder haben mehr als 3/4 der bisher verabreichten Dosen des Covid-19-Impfstoffs verwendet. Impfgerechtigkeit ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung der Menschenrechte. Der Impfnationalismus ist ein Rückschritt. Der UNO-Generalsekretär mahnte, die Impfstoffe müssten ein globales öffentliches Gut sein, zugänglich und erschwinglich für alle.
Von der Auftaktsitzung des UN-Menschenrechtsrats berichtet Dietrich Karl-Meurer. Ein Thema dort, wie gehört, die Situation der Menschenrechte in Myanmar. In dem Land herrschte jahrzehntelang das Militär, bevor die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi 2015 zur Regierungschefin gewählt wurde. Die Vertreibung der muslimischen Minderheit der Rohingya allerdings verteidigte auch sie. Seit einem Putsch vor 3 Wochen ist unklar, was genau mit San Suu Kyi geschehen ist. Die Proteste der Menschen in Myanmar für ihre Freilassung und gegen die Militärmachthaber eben nicht ab. Der Bericht von Lena Bodewein.
Bauhelme, Megafone, alles, was Krach macht, um darauf zu schlagen. Damit sitzen die Menschen auf den Kreuzungen. Oder sie ziehen zu Zehntausenden über die Straßen. Ob in Yangon, der größten Stadt des Landes, in der Hauptstadt Naypyidaw oder Mandalay. Sie stampfen auf Bilder von General Min Aung Hlaing, der sich vor 3 Wochen an die Macht geputscht hat. Und obwohl die Militärjunta mit drakonischen Strafen droht, tritt das Land heute in den Streik.
Wir wollen nicht unter der Kontrolle einer Militärdiktatur stehen. Also sind wir hierher gekommen und schließen uns dem Protest an. Und es ist egal, ob wir dann nichts verdienen.
Sagt dieser junge Mann namens Chao Chao der Nachrichtenagentur Reuters.
Mir geschieht nichts, wenn ich weniger verdiene. Aber wenn wir unter einer Militärdiktatur bleiben, dann werden wir zu Sklaven. Darum protestieren wir, denn wir wollen keine Sklaven sein.
Viele Geschäfte sind geschlossen. Durch alle Schichten und Berufsgruppen haben die Bewohner des Landes ihre Arbeit niedergelegt und sich dem Widerstand gegen die Machtübernahme des Militärs angeschlossen. Sie wollen das Land lahmlegen, mit Autokolonnen oder Moped-Mobs. Sie haben Blumen an die Lenker gesteckt. Menschen recken die Hände zum Dreifingergruß, halten Plakate von Aung San Suu Kyi hoch, egal welches Risiko sie eingehen, erzählt der Aktivist Aung Chao.
Wir sitzen im selben Boot wie die Menschen, die ihr Leben geopfert haben. Wir schließen unsere Geschäfte und demonstrieren auf den Straßen gegen die Militärdiktatur.
Begonnen hatte die Bewegung des zivilen Ungehorsams mit Ärztinnen und Ärzten, gegenüber zum Universitätspersonal bis zu den Ministerien und zu den Arbeitern, wie auf der Werft in Mandalay. Als sie am Wochenende streikten und Demonstranten sie in der Arbeitsniederlegung unterstützten, schossen Polizisten und Soldaten in die Menge. Dutzende Menschen wurden verletzt, 2 starben. Eines der Opfer war ein Teenager, der mit einer Handkarre herbeigeeilt war, so heißt es, um beim Transport von Verletzten zu helfen. Doch die Gewalt hat die Menschen am Wochenende erst recht auf die Straße gebracht, in Trauerzügen oder zu Mahnwachen. Mit Kerzen und Blumen in der Hand haben sie niedergekniet und für die Opfer gebetet. Auf ihren Transparenten steht: Wir haben unsere Sicherheit verloren. Wir wollen Demokratie, keine Diktatur. Helft Myanmar. Die Plakate sind auf Englisch verfasst und damit klar an die Außenwelt gerichtet. Bitte ergreift ernsthafte Maßnahmen gegen das Militär in Myanmar. Es terrorisiert sein eigenes Volk. Die Aufmerksamkeit der Welt ist den Demonstranten wichtig. Sie wollen nicht alleingelassen werden. Sie setzen auf die USA oder die Vereinten Nationen. Und Exilburmesen wie Prinz Thun kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Sie lebt in den USA und beschreibt den Zustand ihrer Heimat für das Ausland nachvollziehbar in einer Videodiskussion. Soldaten und Polizei können in jedes Haus marschieren, alles durchsuchen, jeden festnehmen. Jeder kann so lange festgehalten werden, ohne Grund, wie die Polizei oder das Militär es möchte. Du kannst nicht mehr schlafen, weil du das Klopfen der Polizei fürchtest. Es ist schlimmer als jeder gruselige, dystopische Film. Das ist die Wirklichkeit der unbewaffneten 54 Millionen Menschen in Myanmar. Das Militär droht den Demonstranten auf seinem Fernsehsender unverhohlen. Sie befänden sich auf einem Weg der Konfrontation, auf dem sie den Verlust von Menschenleben erleiden werden.
In Myanmar streikten die Menschen nach dem Militärputsch, der Bericht von Lena Budewein. Einen Putschversuch gab es morgen vor 40 Jahren in Spanien. Am 23. Februar 1981 versuchten Angehörige der Armee, Anhänger des verstorbenen Diktators Franco, die Macht an sich zu reißen. Bewaffnet stürmten sie das Parlament. Der damalige König Juan Carlos trug mit einer Ansprache dazu bei, die noch junge spanische Demokratie zu schützen. Später machte Juan Carlos mit Affären von sich reden. Die Jagd auf Elefanten in Botswana zu Zeiten der Finanzkrise, die Spanien hart traf, aber auch und vor allem die Anklage wegen Geldwäsche, nach der sein Sohn König Felipe auf das Erbe verzichtete. Dies und der Streit zwischen Anhängern und Gegnern der Monarchie, die sich oft in den autonomen Regionen des Landes befinden, sind der Nährboden eines Streits, der seit Tagen Abend für Abend Tausende auf die Straßen Spaniens treibt. Auslöser war die Festnahme des katalanischen Rappers Pablo Hasél. Ein Gericht hatte ihn zuvor unter anderem wegen einer kritischen Textzeile über Juan Carlos verurteilt. Aus Madrid, Oliver Neuroth.
Libertad Pablo Hasél. Mehrere hundert Demonstranten fordern Freiheit für den Rapper und ziehen durch die Straßen von Barcelona und anderen katalanischen Städten. Auch in Valencia und Madrid kommt es zu Protesten, die an einigen Stellen auch in Gewalt umschlagen. Einzelne Teilnehmer werfen Steine und Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei. Diese reagiert mit Schaumstoffgeschossen, Müllcontainer und Straßenbarrikaden stehen in Flammen. Seit mehreren Tagen sorgen diese Bilder in Spanien für Diskussionen. Vizeregierungschefin Carmen Calvo verurteilt die Ausschreitungen.
Ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia.
Man kann kein Recht dadurch verteidigen, dass man Gewalt zeigt. Damit ist eine rote Linie überschritten. Wir erleben nicht angekündigte Demonstrationen, Festnahmen, Verletzte, materielle Schäden. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Genau sie ist es, die Meinungsfreiheit, die die Anhänger von Pablo Hasél in Spanien in Gefahr sehen. Sie sind der Ansicht, wie der Rapper selbst, dass seine Texte und Tweets durch die Meinungsfreiheit gedeckt sein müssen. Als Polizisten Pablo Hasél am vergangenen Dienstag aus der Universität Lleida abführen, wo er sich verschanzt hatte, streckt der Rapper noch die geballte Faust in die Luft und ruft in Richtung der Kameras: Sie werden unseren Kampf nicht stoppen und totale Amnestie. Was ihn nun im Gefängnis genau erwartet, wisse er selbst nicht, sagte der Musiker kurz zuvor in einem Telefoninterview mit dem ARD-Studio Madrid. Wahrscheinlich werde ich erst einmal 2,5 Jahre sitzen. Dazu kommen noch Bewährungsstrafen aus anderen Urteilen, die nun fällig werden könnten. Es könnte sein, dass ich 20 Jahre in Haft bleiben muss. Denn Hasél hatte schon öfter Ärger mit der Justiz. Wegen seiner expliziten Texte, aber auch, weil er einmal mit einem Journalisten aneinander geraten war und ihn verletzt hat. Um diesen Song geht es unter anderem beim aktuellen Urteil. Juan Carlos El Bobón. Der Text handelt vom spanischen Ex-König. Der katalanische Rapper kritisiert explizit dessen ausschweifenden Lebensstil und die krummen Geldgeschäfte, in die Juan Carlos verwickelt sein soll. Neben diesem Song störte sich die Staatsanwaltschaft an 64 Tweets des Rappers, in denen er Juan Carlos als Parasit, als Mafioso, kriminell und die Monarchie als mittelalterlich bezeichnet. An anderer Stelle ruft Hasél zu Gewalt an Politikern auf. Ein Gericht verurteilte ihn daher nicht nur wegen der Beleidigung und Verunglimpfung der Krone, auch wegen Verherrlichung des Terrorismus. Man muss die Musik von Pablo Hasél gar nicht gehört haben, um zu erkennen, dass eine Haftstrafe Unsinn ist. Amnesty International fordert die spanische Regierung seit Jahren auf, die Gesetze zu ändern, damit solche unfairen Strafen nicht mehr möglich sind, sagt Hasels Rapper-Kollege C. Tangana in einem Video von Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation prangert vor allem das sogenannte Maulkorbgesetz an. Dieses Gesetz ermöglicht den Behörden, die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit stark einzuschränken. Laut Amnesty International führt es nun dazu, dass zum ersten Mal in Europa ein Rapper ins Gefängnis muss, nur weil er das ausgesprochen hat, was er denkt. Die aktuelle spanische Linksregierung will die Gesetzgebung ändern, entschärfen. Das hatte sie schon bei Amtsantritt angekündigt. Für kritische Songtexte sollen künftig nicht mehr so harte Strafen möglich sein wie jetzt. Details zur geplanten Reform sind bisher nicht bekannt, auch nicht, wann sie in Kraft treten könnte. Für Pablo Hasél jedenfalls kommt all das zu spät, er sitzt in Haft.
Spanien streitet über die Meinungsfreiheit, der Bericht von Oliver Neuroth. Und damit kommen wir zur Presseschau mit Michael Hesse.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Einigung von Bund und Ländern, schnellere Corona-Impfungen für Erzieherinnen und Lehrer zu ermöglichen. Das Ergebnis wird von der Südwestpresse aus Ulm begrüßt. Diese Nachricht dürfte viele Pädagogen freuen und der priorisierte Peaks sei ihnen auch gegönnt. Vor allem aber bleibt Skepsis, ob und wie schnell die Ankündigung nun tatsächlich eingelöst wird. Bisher lief beim Impfen viel schief. Nicht alles lag an der Vakzinknappheit. Impfen ja, aber womit, fragt die Badische Zeitung aus Freiburg. Da mögen CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach und der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité den Impfstoff der Firma AstraZeneca noch so oft loben. Das Vakzin hat ein Imageproblem. Jedenfalls gibt es Berichte, dass viele, die beim Impfen schon dran sind, lieber ohne Schutz bleiben, als sich mit AstraZeneca immunisieren zu lassen. Vakzine ungenutzt zu lassen, wäre aber die schlechteste Lösung. Die Taz aus Berlin hält der Bundesregierung eine verpasste Chance bei den Schnelltests vor. Noch intelligenter als Erzieher nur zu impfen, wäre es gewesen, man hätte mit den Schulöffnungen gewartet, bis auch die entsprechenden Schnelltests zur Verfügung stehen. Sie wären für Lehrer wie für Schüler ein weiterer Schutz. Sie werden in anderen Ländern wie Österreich längst erfolgreich verwendet. Unglücklicherweise hat der Staat bei diesen Schnelltests viel zu lange dem Tiefschlaf gehuldigt, anstatt sich so darum zu kümmern, wie es der Name sagt. Schnell nämlich. Die Volksstimme aus Magdeburg meint, die Tests für alle kommen nicht und ein solides Konzept gibt es schon gar nicht. Das einzige Mittel der Politik bleibt das zermürbende Öffnen und Schließen. Themenwechsel. Die Augsburger Allgemeine befasst sich mit den EU-Sanktionen gegen Russland. Der Eindruck, dass Moskau den Westen nahezu unbeirrt provozieren kann, um dann ein paar unbeholfene Sanktionen wegzustecken und somit die EU immer neu zu brüskieren, verfestigt sich. Wenn die Führung in Moskau tatsächlich an einem konstruktiven Miteinander mit den Europäern interessiert sein sollte, dann steht dem nichts im Weg. Nawalny freilassen, die rüden Polizeiattacken gegen die Demokratiebewegung einstellen und sich mit der EU an einen Tisch setzen. So wie man das eben unter Partnern macht. Aus Sicht der badischen neuesten Nachrichten treffen die Maßnahmen ins Schwarze. Die Schlagkraft von persönlichen Sanktionen sollte nicht unterschätzt werden. Nicht zuletzt die Recherchen von Putins Giftanschlagsopfer Alexei Nawalny haben ergeben, dass das korrupte Regime seine Helfershelfer mit viel Geld belohnt. Wenn die Clique und ihre Partnerinnen künftig nicht mehr nach Paris zum Shoppen können, weil sie unerwünschte Personen sind, wenn ihnen und den Strohmännern der Erwerb von Immobilien im Ausland nicht mehr erlaubt wird, dann tut das schon weh.
Michael Hesse war das mit den Zeitungskommentaren. Vielen Dank. Und das war der Tag an diesem Montag. Nach Mitternacht beginnt hier die Radionacht mit der Sendung Fazit. Ein Thema darin, die Forderung des Bühnenvereins nach einer Öffnung der Theater. Am Mikrofon war bis hier Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja.